Also Hans, das hat mir richtig gut gefallen. So habe ich dich hier noch gar nicht erlebt. Erfüllt mit einem Thema, brennend. Du hast was zu sagen gehabt und das hast du mit Vollmacht getan. Fand ich richtig, richtig schön. Brücken bauen ist wichtig. Und dass wir zusammenhalten als Christen, ist wichtig. Und es muss uns so wichtig sein, wie du das eben gerade gesagt hast. Weil es ja leider wahr ist, dass es ein Thema ist, dass es im Argen liegt. Dass man dafür brennt, dass man das tut. Ich war gestern beeindruckt, der Gerd hat ja letzte Woche erzählt, wie es ihn bewegt hat, dass in Mützigen dieser Unfall war, wo die Familie, eine ganze Familie plötzlich da durch diesen Unfall verstorben ist. Und was mich da beeindruckt hat, es war eine Schaustellerfamilie. Und diese Schausteller, die brennen füreinander, die halten zusammen. Da war die Polizei da und hat schon mittags den Ort abgesperrt und Außenparkplätze. Und da sind sie von überall hergekommen, über 1000 sind da gekommen, nicht Mützinger. Die Schausteller, die zusammenhalten, die da zusammenhalten. Was mich da beeindruckt hat, der Friedhof war voller Kränze. Also bei 100 habe ich aufgehört zu zählen. Alle Wege sind voll gestanden mit Kränzen, wo die Familien ihre Grüße da drauf. Es ist eine andere Kultur, aber was mich tief beeindruckt hat, und da denke ich manchmal, können wir von anderen auch was abgucken, wie entschieden. Was für ein Zusammenhalt. Bei so etwas, da stehen die zusammen. Und ich habe gedacht, das sind ja nicht die Reichsten der Welt, die da zusammenkommen. Aber das war ihnen wichtig, das zu machen. Entschiedenheit. Ist ja etwas, ist ein Thema für uns. Wie wir unser Christsein leben. Wie leben wir es? Driften wir auseinander und jeder macht seins? Wie entschieden sind wir denn da? Also war auch ein Thema am Freitag in unserer Seaside, in unserer Jugend, haben wir auch darüber geredet, dass es ja nicht sein kann, dass ich Christ werde und hinterher merkt keiner, dass sich was geändert hat. Das kann irgendwie ja nicht sein. Und wir haben da den Epheserbrief betrachtet und zum Beispiel ein besonderer Vers, 4 Vers 23, da heißt es, erneuert euch aber im Geist eures Gemüts und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Oder ihr kennt das Wort aus 2. Korinther 5, 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und da war halt die Frage, okay, wie radikal soll das sein oder kann das sein oder muss das sogar sein? Und das ist die Frage, die ich heute Morgen uns hier stelle. Ja, dann haben wir ein bisschen darüber geredet und da gab es dann Wortmeldungen dazu, die zum Beispiel dann auch gesagt haben, zum Glück gibt es in der Bibel ja Grauzonen. In der Bibel steht ja nicht alles drin. Zum Glück steht da nicht alles drin. Da gibt es Grauzonen und in der Grauzone, da kann ich mich ja dann ein bisschen noch wohlfühlen und da gibt es noch Möglichkeit. Man muss ja nicht so extrem werden. Und die Frage stelle ich aber jetzt und uns. Da gibt es ja diesen Begriff der Schwarz-Weiß-Malerei. Also es ist nicht so, dass der Maler jetzt nur einen weißen Topf und einen schwarzen Topf hat und dann ist alles nur schwarz-weiß, sondern der Begriff, der wird eben verwendet, dass es nur die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten gibt. Dazwischen gibt es halt nichts. Es gibt nur entweder oder. Entweder A oder B. Entweder schwarz oder weiß. Das heißt nicht, dass es kein Grau gibt, sondern das heißt, also man wird eben aufgefordert, das entweder das eine oder das andere zu tun. Das mögen wir Menschen nicht. Also wir mögen das nicht. Wir nehmen da sogar so ganz tolle Begriffe wie zum Beispiel den goldenen Mittelweg. Also weder das eine noch das andere, aber den goldenen Mittelweg. Also bei Schwarz-Weiß, da gibt es keine Zwischentöne. Da gibt es auch kein Grau. Das Problem ist halt, und das haben wir auch in der Jugend diskutiert, so ist das wahre Leben halt nicht. So wie wir leben, so ist es halt nicht. Das ist nicht schwarz und weiß, sondern ja, das Leben wird doch überhaupt nicht funktionieren ohne Kompromisse, oder? Geht doch gar nicht. Ohne Kompromisse funktioniert Leben nicht. Was sagt man? Es gibt immer einen Weg. Es gibt immer irgendwie einen Weg. Und man kann es ja einfach nicht so absolut sehen. Das ist ja weltfremd. Das, was wir brauchen, ist doch, dass es viele Meinungen gibt, unterschiedliche Meinungen, dass man einfach achtet, dass ein anderer eine andere Meinung hat. Und am Ende, Mensch, jeder, wir müssen doch tolerant sein. Oder? Das ist doch so einfach gefragt. Die Vielfältigkeit, die ist einfach gefragt. Und ich kann mir vorstellen, so lebt die Welt. Das sind die goldenen Regeln der Welt. Da gibt es ja ganz viele Bücher für Manager und allem von diesem goldenen Mittelweg. Und ich könnte mir denken, dass wir als Christen dann auch so denken, dass eben dieses Schwarz-Weiß, dass das zu radikal ist. Vielleicht auch fanatisch. Und das wollen wir ja nicht sein. Also wir sind doch nicht fanatisch. Und es geht auch nicht gut, weil man kann doch nicht so leben, dass es nur schwarz oder weiß ist. Und deshalb gehen die meisten Menschen, viele Menschen, vielleicht auch wir, gehen dann einfach einen Weg, der dazwischen liegt. Wir wollen ja auch nicht anecken. Also, oder muss ja friedlich miteinander umgehen. Und das ist dann der goldene Mittelweg. Und vielleicht ist sogar so, dass wir das Schwarze und Weiße meiden. Dass uns das nicht gefällt und wir meiden es. Und das heißt jetzt nicht, dass wir wirklich etwas Böses tun würden oder was Fanatisches, aber wie heißt es so schön, man muss doch auch mal 5 Grad sein lassen. Oder des lieben Friedens willen. Und wir tun ja auch Gutes. Und die Leute sollen ja auch irgendwie mit uns auskommen. Und natürlich, wir achten doch die Gebote Gottes. Aber jetzt mal zwischen uns, oder jeder muss doch zugeben, dass wir die Gebote Gottes nicht alle halten können. Das geht ja nicht. Und das weiß doch Gott auch, und da wird er doch auch ein Auge zudrücken. Das finde ich doch logisch, oder? Ich meine, das weiß er ja. Das geht ja gar nicht. Und mit dieser Einstellung, da kann man als Mensch doch relativ bequem leben, weil da, wo es nicht geht, wird Gott dann schon ein Auge zudrücken. Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe es ein bisschen überzogen oder so, aber in dem einen oder anderen finden wir uns da vielleicht wieder. Sicherlich nicht in allem, aber vielleicht hier und da und vielleicht in manchen anderen Dingen, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe. So ist es nun mal im Leben und wir sind der Meister da drin, dass wir uns selber auch schön beschwichtigen. Also so schlimm sind wir nicht. Gut, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Was sagt die Bibel dazu? Ihr könnt euch schon vorstellen, wenn ich so anfange, kommt ein dickes Ende nach. Ja, es kommt. Jesus ist ganz klar. In Matthäus 5, 37 sagt er, was ist eure Rede? Sie ist ja oder sie ist nein. Und alles, was daneben ist, ist von übel. Ja oder nein. Kein goldener Mittelweg. Und gerade Jesus erklärt ja auch in der Nachfolge, sagt er ja, es gibt den breiten Weg, wo man viele Schlenker gehen kann. Und es gibt den schmalen Weg, der ist so schmal, wenn du den nicht gehst, trittst du daneben. Und was sagt die Bibel? Welcher Weg führt zu Gott? Der schmale Weg, natürlich der schmale Weg. Wohin führt der breite? Ins Verderben. Und Jesus sagt auch in Johannes 14, Vers 6, von diesem Weg, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt nur einen Weg. Im Alten Testament, 5. Mose 11, 26 heißt es, Gott spricht zu seinem Volk, siehe, ich lege euch vor den Segen und den Fluch. Und Gott erklärt weiter, dass es nur 2 Möglichkeiten gibt. Entweder auf Gottes Weg gehen und Segen erfahren oder den breiten Weg gehen und Fluch erfahren. Es gibt bei Gott keine Grauzone. Es gibt nicht die Möglichkeit, Gebote halten, die mir wichtig sind und die mir schwerfallen, bin ich dann großzügig. Nein, hier ist es so, dass Gott sagt, schwarz oder weiß, entweder oder, Segen oder Fluch. Und da können wir uns fragen, ja, warum ist jetzt Gott so ganz so undiplomatisch, so gar nicht alternativ? Es gibt bei ihm keinen goldenen Mittelweg. Im Gegenteil, das, was er sagt, wenn du versuchst, den goldenen Mittelweg zu gehen, dann ist es der Weg, der in die Hölle führt. Vielleicht hilft es uns, wenn wir mal dran denken, dass es auch in unserem Leben Dinge gibt, die nur entweder oder funktionieren. Also zum Beispiel, wisst ihr ja alle, man kann ja nicht ein bisschen schwanger sein. Also man ist es oder man ist es nicht. Man kann auch nicht ein bisschen tot sein. Man ist es oder man ist es nicht. Und selbst beim Heiraten ist es so. Ich bin verheiratet oder bin nicht verheiratet. Das liegt alles in der Natur der Sache. Und wie ist das jetzt aber jetzt bei Gott? Das heißt, wir müssen jetzt nach Gottes Natur fragen. Unser Riesenthema in der Nachfolge ist ja immer, wir gehen immer von uns aus. Aber wenn wir eben Gott nachfolgen, dann müssen wir auch Gottes Natur anschauen. Da geht es nicht um unsere Natur. Wie ist Gottes Natur? Die Bibel lehrt uns, dass Gottes Natur einfach halt völlig anders ist als unsere Natur. Das ist unglücklich. Es würde uns ja leichter fallen, wenn die genau gleich wäre. Es ist aber anders. Es heißt da zum Beispiel im 1. Timotheus 5, Vers 16, Gott, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Also in einer völlig anderen Natur lebt er. Und das, was Gott zum Gott macht, das ist eben diese Andersartigkeit, diese Heiligkeit, nennt die Bibel das. Und das wesentliche Merkmal der Heiligkeit ist die Vollkommenheit. Die Bibel sagt uns, Gott ist in allen Dingen vollkommen. Fällt mir schwer und ich kann es mir nur erklären, dass mein Verständnis halt eben nicht ausreicht. Gerade wenn ich den Unfall von letzter Woche sehe, fällt es mir schwer. Aber ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass sie wahr ist und sie sagt uns, Gott ist in allen Dingen vollkommen. In seinem Denken, in seinem Handeln, in seinem Tun. Das müssen wir uns in Erinnerung rufen, was heißt vollkommen. Vollkommen bedeutet, dass etwas so gut ist, dass man es nicht mehr verbessern kann. Es ist vollkommen. Das heißt, wenn ich das Vollkommene verändern würde, dann ist es natürlich nicht mehr vollkommen. Dann mache ich es schlechter. Es gibt keine Entwicklung zu Besseren, wenn es vollkommen ist. Es kann nur schlechter werden. Also praktisch gesagt, also wenn Gott eine Entscheidung trifft, dann ist es einfach die beste Entscheidung, die zu treffen war. Denn sie ist vollkommen. Das Bestmögliche. Wenn man die Entscheidung ändern würde, dann wäre sie nicht mehr vollkommen. Und wenn Gott etwas tut, dann kann man nicht sagen, naja, okay, das hat Gott gut gemacht, aber ich könnte es mir noch besser vorstellen. Und das ist genau das, was wir machen. Wir sehen eine Entscheidung Gottes und dann haben wir doch eine Vorstellung, wie es besser geht. Wir beten um etwas und Gott erfüllt es nicht, aber wir wissen, dass er es erfüllen muss. Wir wissen es besser. Wir akzeptieren es nicht, was Gott da tut. Wenn es so wäre, dass man von links und rechts von Gottes Entscheidung noch was finden würde, ja dann würde es diesen goldenen Mittelweg geben. Man sagt, Gott will das, ich will das, treffen wir uns in der Mitte. Das ist so menschlich, würden wir gerne tun. Aber damit stellen wir Gott in Frage. Da würde man sich ja dann in einer Grauzone befinden, wo dann jeder Gottes Handel so interpretieren kann, wie er selber will. Und ich denke, das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Tatsächlich heißt es unbedingt, entweder ist es Gottes Entscheidung, dann ist sie nicht nur gut, sondern sie ist vollkommen, oder sie ist es nicht. Was jetzt daraus folgt, ist, dass Gott nur mit Wesen und Sachen zusammenleben kann, die vollkommen sind. Wenn Gott vollkommen ist, dann muss alles um ihn herum auch vollkommen sein. Aufgrund seines vollkommenen Wesens kann er nichts Unvollkommenes haben. Also, wir wissen es ja als Beispiel, da war ja, Entschuldigung, war ja der Engel Luzifer bei ihm. Dem ist so gut gegangen bei Gott, dass er gedacht hat, ich könnte auch Gott sein. Das heißt, er hat rebelliert gegen Gott. Somit war er nicht mehr vollkommen. Und deshalb konnte er nicht mehr bei Gott bleiben. Er musste ihn verbannen. Er war für Gott unvollkommen unerträglich geworden. Anderes Beispiel ist Adam und Eva. Gott hat Adam und Eva nach seinem Ebenbild geschaffen und die waren vollkommen. In seinem Garten Eden. Aber dieser gefallene Luzifer, der Satan, hat sie versucht und hat Adam und Eva herausgefordert, sich zu entscheiden. Entweder haben sie diesen Ort des Paradieses als den Ort ihres endgültigen Gottes angeschaut oder sie haben Gottes Herrschaft in Frage gestellt. Das war ja die Versuchung. Wenn du denn isst, dann wirst du wie Gott alles wissen und verstehen. Wir wissen, wie sie sich entschieden haben. Und so konnte auch Gott nicht mehr mit ihnen in Gemeinschaft leben, sondern die mussten das Paradies verlassen. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, damit wir verstehen, weshalb es bei Gott kein Grau geben kann, keinen goldenen Mittelweg geben kann. Das ist ganz wichtig. Das ist ein anderes Wesen und das ist, wir sind einfach aufgefordert, das zu akzeptieren und zu verstehen. Wenn es nicht so wäre, dann wäre das unzuverlässig. Dann könnte man ja das alles hin und her, irgendwie hin und her schieben. Und es ist doch so wunderbar, dass Gott ist der absolut vollkommene Punkt. Brauchen wir gar nicht rumdiskutieren. Er ist es. Das heißt auch, dass Gott keine Fehler macht. Punkt. Auch wenn ich es nicht verstehe. Und es gibt keine missverständlichen Befehle oder Anordnungen oder so irgendwas. Das ist alles ganz klar. Und das heißt auch, er ist vollkommen in allem, was er ist, in allen seinen Eigenschaften. Er ist auch vollkommen in seiner Liebe. Da gibt es jetzt natürlich ein Thema. Wir haben eben festgestellt, wenn Gott vollkommen ist, dann kann er nicht mit nichts Unvollkommenen zusammenleben. Und was bin jetzt ich und du und wir? Die Bibel sagt es uns. Wir sind allzumal Sünder, also sind wir unvollkommen. Und so ist es auch. Deshalb leben wir Menschen hier auf der Erde in diesem Lebensraum. Und in diesem Lebensraum, da finden wir Gutes und da finden wir Schlechtes und Schweres, aber hier ist nicht die Vollkommenheit in dem, was die Erde hier bietet. Haben wir heute Morgen auch schon gehört, was die Erde anbietet von Friedemann. Und so kommt hier eine wichtige Frage drauf. Wenn Gott ein Gott der vollkommenen Liebe ist, wie kann er als unser Schöpfer diesen Zustand lassen oder ertragen? Denn so wie wir Menschen auf der Welt leben, das heißt die gesamte Menschheit ist nicht nur hier auf der Erde von Gott getrennt, sondern dann ja auch in alle Ewigkeit. Und ihr wisst, wenn ihr die Bibel lest, Gott ist ein Gott der Liebe und Gott will Gemeinschaft mit uns haben. Das ist nicht, was er will. Diese Trennung in Ewigkeit von Gott. Also der von Gott geschaffene Mensch ist von seinem Prinzip her unsterblich. Und deshalb braucht unsere Seele nach dem Tod einen Ort, an den sie geht. Wir sind unsterblich in diesem Sinn. Im ursprünglichen Plan Gottes war es vorgesehen, dass alle Menschen wie Adam und Eva für immer in der Gegenwart Gottes leben sollten. Aber jetzt wissen wir aus dem ersten Buch Mose, dass durch die Sünde der ersten Menschen und letztlich auch durch unsere Sündhaftigkeit es nimmer möglich ist. Und deshalb, wenn sich daran nichts ändert, dann muss der Mensch in Ewigkeit ohne Gott leben. Diesen Zustand, ohne Gott zu leben, den nennt die Bibel die Hölle. Einfach ein Ort, an dem die Liebe Gottes und Gott selbst nicht anwesend ist. Keine Werte wie Liebe, Freude, Friede, die die Bibel verspricht für diejenigen, die den Weg gehen. Also die Frage war, wie stellt Gott sich das vor, wie kann er den Zustand aushalten, wenn er ein Gott der vollkommenen Liebe ist? Er hat einen Plan, Gott hat einen Plan, einen Heilsplan, heißt nennt die Bibel den, einen Rettungsplan. Jetzt gibt es ein nächstes Thema. Gott ist ja nicht nur ein Gott der vollkommenen Liebe und deshalb hat er einen Heilsplan, sondern er ist ja auch in all seinen anderen Eigenschaften vollkommen. Das heißt, er ist auch ein Gott der vollkommenen Gerechtigkeit. Und es wird sofort offensichtlich, dass natürlich die Ziele von Liebe und die Ziele von Gerechtigkeit nicht zusammenpassen. Also die vollkommene Liebe, die verlangt einfach das Allerbeste für seine Geschöpfe, für die, die man geschaffen hat. Bedingungslos das Allerbeste für die, die man geschaffen hat. 1. Korinther 13 könnt ihr nachlesen. Die Liebe verzeiht alles, deckt alle Sünden zu, rechnet das Böse nicht zu. Das ist die vollkommene Liebe, die über alles hinweg sieht. Aber er ist ja auch ein Gott der vollkommenen Gerechtigkeit. Und ihr wisst, in jeder Gerichtsverhandlung, was verlangt die Gerechtigkeit? Böses muss bestraft werden. Da gibt es keinen Ausweg. Das geht ja nicht anders. Gerechtigkeit kann einfach nicht dulden, dass sich jemand, der was gemacht hat, nicht verantworten muss, dass der keine Strafe bekommt. Unabhängig von der Person, völlig egal. Wie soll jetzt Gott vorgehen? Sagt er, ja, ich mache gewisse Zugeständnisse durch die Liebe, sozusagen, ich drücke ein Auge zu, dann wäre es nicht mehr der vollkommene Gott in der vollkommenen Liebe. Sagt er bei der Gerechtigkeit, naja, man muss auch mal 5 Grad sein lassen, dann wäre er denn nicht mehr der vollkommen gerechte Gott. Das passt nicht zusammen. Und wenn Gott nicht mehr in allen Dingen vollkommen ist, dann ist überhaupt kein Gott mehr. Also ich halte es für sehr wichtig, dass wir das begreifen, weil das entscheidend ist für unsere Entschiedenheit, Gottes Weg zu gehen. Weil wir immer ähnlicher dem werden sollen. Und wir können keine Graustufen und Mittelwege und irgendwas gehen, wenn das Vorbild, das Beispiel unseres Gottes etwas anderes fordert. Das muss uns klar sein. Und deshalb hier muss Gott dafür sorgen, dass für die Schuld, die jeder auf sich genommen hat, auch bezahlt wird. Als Beispiel möchte ich erzählen, also wenn im Altertum eine Person sich aufgelehnt hat, dann war oft eine Strafe die, dass der als Sklave dann verkauft wurde. Und meistens dann in irgendein fremdes Land. Und unter Umständen musste diese Person dann für den Rest ihres Lebens irgendwo in der Fremde dann als Sklave büßen. Die einzige Ausnahme war, wenn jetzt jemand kam, der so einen Sklave rausgekauft hat. Losgekauft hat, wenn er genügend Geld hat. Damit konnte der Sklave dann der Sache entfliehen. Und auch damals gab es dann reiche Leute, die da ein Herz hatten, die Menschen losgekauft haben, um ihnen die Freiheit zu schenken. Und oft sind diese freigekauften Menschen dann bei denen geblieben, die sie freigekauft haben. Und so muss man sich das vorstellen, wie Gott jetzt dieses Thema gelöst hat oder lösen wollte, indem er die Sünde freikauft. Jetzt die Schwierigkeit war, wo finde ich jetzt so eine Person? Eine Person, die bereit war, das zu tun. Eine Person, die die Sünder so sehr liebt, dass sie bereit ist, die freizukaufen durch sich selbst. Sozusagen die Schuld auf sich nehmen, den vollen Preis bezahlen. Das war halt deshalb so schwer, weil jetzt konnte man nicht einfach Gold und Silber, Edelsteine und irgend so etwas nehmen, sondern das hat Gott eben gesagt, dass diese Schuld mit Blut bezahlt werden muss, mit dem Tod gesühnt werden muss. Schon vor dem Sündenfall hat Gott gesagt, dass das Auflehnen gegen Gott, wer nicht seinen Weg geht, dass das den Tod zur Folge hat. Nur allein die Gegenwart Gottes erhält das Leben. 1. Mose 2,17. Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon issest, musst du des Todes sterben. In diesen Fluch sind alle Menschen mit einbezogen. Nicht nur jetzt im Sinne von Erblass, sondern einfach, weil wir auch Sünder sind. Weil jeder von uns Sünder ist. Und Gottes Heilsplan sieht jetzt vor, einer soll für alle büßen. Aber natürlich, auf der Erde einen solchen Menschen gab es nicht. War nicht da. Der einzige Weg war der, dass eben Gott seinen eigenen Sohn zu diesem perfekten Opfer machen musste. Sein Sohn musste die Gottheit, die Vollkommenheit beim Vater aufgeben und Mensch werden. Und die Bibel sagt uns, er wusste von keiner Sünde und war aufgrund seiner Göttlichkeit reich an Liebe und Barmherzigkeit. Und deshalb war er perfekt als Opfer. Da muss man ja dran denken. Also ich habe gesagt, vollkommene Liebe. Ich denke, also was wir in unserem Leben an Schuld auf uns geladen haben, dass wir das jetzt ganz Gott überlassen dürfen, das aufzuwischen, das zu lösen, das ist schon eine tolle Sache. Eine tolle Sache, dass das geht. Und es ist Gottes Heilsplan. Jesus bezahlt die Rettungsaktion Gottes durch seinen Tod für dich und mich am Kreuz. Und hier sieht man auch, das ist einfach schwarz und weiß. Auch hier gibt es nur ein Entweder-Oder. Entweder bist du diesen Weg gegangen, hast dich entschieden für Jesus, dann bist du gerettet. Oder du hast dich dagegen entschieden oder nicht entschieden, hast dich auch entschieden, dann eben nicht. Nach unserem Tod gibt es einfach nur zwei Aufenthaltsorte. Ich kann es nicht ändern. Gibt nur zwei. Die Seele lebt ewig und sie lebt entweder im Himmel oder in der Hölle. Es gibt kein Zwischenstadium. Es gibt so manche, die hoffen auf solche Zwischendinge. Laut Bibel gibt es sowas nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Und die Bibel beschreibt den Himmel als den Ort der Glückseligkeit in der Gegenwart Gottes und die Hölle als Abwesenheit Gottes in der Existenz und Gegenwart des Satans. Es ist deine Entscheidung, an welchem Ort du die Ewigkeit verbringst. Und entscheiden tut sich das allein in unserer Nachfolge, unserer Haltung Jesus gegenüber. Da komme ich so zurück zum Anfang. Wie entschieden gehen wir den schmalen Weg? Wie klar, schwarz und weiß treffen wir da unsere Entscheidungen in dieser Welt? Und vielleicht, ich weiß es nicht, hast du dieses Erlösungswerk noch nicht in Anspruch genommen? Das ist eine Frage, die noch offen ist in deinem Leben. Also dann entscheide dich. Die Bibel sagt, es gibt keinen anderen Weg in den Himmel. Und wer etwas anders sagt, der lügt. Keine guten Taten, keine Meditation, kein Opfer, keine, ich weiß nicht, für tolle Religionen erretten. Was haben die alle zu bieten in Bezug auf das Wiedergutmachen, die Sühne, die Gemeinschaft mit Gott? Welchen Weg bieten die an zur Vollkommenheit? Ja, es gibt einen Weg zum Nichts, zum Nirvana, aber nicht der Weg zur Vollkommenheit. Nur in Jesus ist das Heil. So ist es. Nur in Jesus ist das Heil. Es gibt nur einen Weg. Und deshalb wissen wir Christen auch, weshalb wir diese Botschaft weitergeben müssen. Die Welt denkt so, Grauzone, was weiß ich, bin ein guter Mensch. Viele Wege führen nach Rom. Das gilt nicht für die Ewigkeit. Es gibt nur einen Weg. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dafür aufstehen, Brücken bauen zu Menschen, dass sie zusammenstehen. Also es mag ja sein, es geht mir selber so, dass wir so manche Schwierigkeit mit der Schwarzmalerei, Schwarz-Weiß-Malerei haben. Ja, zu Recht, also es fällt schwer. Kann man denn immer so klar leben? Das ist eben das Menschliche, dass wir uns dann ertappen, dass wir immer wieder abgerutscht. Es ist ja nicht so, dass wir nicht wissen, was Gott will. Das Schwierige ist, dass wir oft abrutschen und es nicht tun. Das ist so eine Weisheit, die mir selber gekommen ist. Ich dachte immer, ich muss erst die ganze Bibel kennen, bevor ich anfangen kann, was zu tun. Das ist natürlich ziemlich faul. Es wäre besser, wenn du einen Satz verstehst und du tust ihn und dann verstehst du deinen nächsten Satz und tust ihn. Das wäre vielleicht besser. Und so versuche ich das heute. Klar, okay, wir schaffen es nicht immer, aber natürlich kommen wir nicht ganz vom rechten Weg ab. Aber mit diesem Absolutheitsanspruch von Gott, da geraten wir doch in Schwierigkeiten. Und das ist jetzt auch ein schwieriges Thema. So ist es halt. Ich meine, wenn du dich entschieden hast, dann heißt doch nicht, dass den Rest deines Lebens du keine Sünden mehr begehst. Und damit müssen wir umgehen. Und da kommt dann die Frage, ja, wie sieht es jetzt vor Gott aus? Es ist doch meine Gemeinschaft gestört. Was machen wir, wenn jetzt eine bestimmte Sache uns immer wieder passiert? Immer wieder und nochmal immer wieder. Also eins ist klar, wenn wir vom Weg abkommen, natürlich trübt Sünde die Beziehung zu Gott. Aber es ist ganz wichtig, dass wir durch die Bekehrung sind wir Kinder Gottes geworden, sagt uns die Bibel. Wir sind Kinder Gottes. Und so ähnlich wie wenn ihr Kinder habt, dann bleiben Kinder von Eltern immer Kinder von Eltern. So manche Eltern sagen doch auch, okay, es kann ja mal sein, du kommst ins Grauzone, kannst immer heimkommen. Hier ist immer dein Zuhause. Weil Kinder bleiben Kinder. Und bei Gott ist es nicht anders. Wenn du dich für ihn entschieden hast, dann bist du Kind Gottes und dann bleibst du Kind Gottes, sogar wenn du als Kind Gottes unartig warst, bist du ja immer noch Kind Gottes. Und das ist, ich finde es sehr wichtig, weil es nagt ja an uns, wenn wir wissen, schon wieder, ich war zornig, mir ist was rausgefahren, ich war unmoralisch, was weiß ich, was uns alles immer passiert, dass wir wissen, dass wir Kinder Gottes bleiben, dass es nicht weggenommen werden kann. Das nennt sich die Heilsgewissheit. Sicherlich ist es so, dass in solchen Momenten der Geist Gottes getrübt ist. Und da sagt die Bibel uns, gibt sie uns eine kleine Hilfe an die Hand, damit wir wissen, wann das ist. Das ist, dein Gewissen verklagt dich. Das ist ja nicht so, dass du was Schlimmes tust und du weißt es nicht. Das weißt du ganz genau. Vielleicht kannst du schlecht schlafen. Das Gewissen verklagt dich. Der Geist ist getrübt. Das heißt aber nicht, dass der Geist uns verlässt. Er ist betrübt. Er trägt um Jesu Willen die Betrübnis. Aber er mahnt uns durch das schlechte Gewissen zur Buße. Und wenn wir dem folgen und Buße tun, dann wird das Verhältnis zu Gott auch wieder in Ordnung gebracht. Und ich denke, manchmal machen wir da einen Fehler, dass wir zu viel Zeit verstreichen lassen, bevor wir Buße tun. Jede Sekunde, wo du nicht Buße tust, betrübst du den Geist weiter. Und die Bibel mahnt davor, dass wir den Geist nicht betrüben sollen. Ich glaube, das kommt aus dem menschlichen Verhalten. Wenn wir einen anderen Menschen verletzen, dann denken wir, jetzt müssen wir den erstmal runterkommen lassen. Der muss sich erstmal beruhigen. Und wenn man mit dem normal wieder reden kann, dann bitte ich den um Verzeihung. Und das machen wir mit Gott genauso, aber das ist nicht richtig. Weil jede Zeit, die wir verstreichen lassen, ist eine schlechte Zeit. Wir sollen schnell um Vergebung bitten. Weil Gott nicht so ist, dass er ewig im Kopf hängt, wie mancher Mensch es tut. Gott ist ein Gott, der gerne und sofort vergibt. Und deshalb sollten wir auf das Mahnen des Gewissens reagieren. Ein anderes Problem ist vielleicht, das ist auch so angeklungen an unserer Diskussion, ja, wenn wir mit dem gleichen Vergehen schon wieder zu Gott kommen, dann irgendwie kommt doch der Gedanke, also, das traue ich mir ja nicht, das kann ja wohl nicht sein, dass ich mit dem gleichen Ding schon wiederkomme. Und ich denke, es ist schon gut, dass uns das Not macht, weil wir ja da wieder das Gewissen, weil wir wieder merken, das ist nicht richtig. Aber das sollen wir nicht verzweifeln. Das, was Gott sehen will, ist unser ehrliches, aufrichtiges Bemühen, auf dem Weg zu bleiben, zurückzukehren auf den Weg. Petrus hat den Herrn Jesus einmal gefragt, wie oft man denn dem anderen vergeben müsse. Und der Petrus hat dann gedacht, naja, also 7-mal. Also man muss da wissen, dass die Zahlen eine gewisse Bedeutung haben. Also 7, die Zahl 7 steht für Fülle. Also hat er schon gesagt, also ja, schon klar, 7-mal. Was sagt Jesus dann? Der multipliziert es und sagt, also das Viele mal ganz viel. 7 mal 70 mal wäre 490, aber das heißt eigentlich, hat er gesagt, immer sollst du vergeben. Wenn Jesus von uns so viel Vergebung fordert, was glaubt er denn, der Vollkommene, wie sehr er uns vergeben möchte? Unendlich. Unendlich. Ich weiß nicht, vielleicht lassen wir da in unserer Nachfolge eine wichtige Kraftquelle aus, dass wir diese Kraft der Vergebung, dass wir die nutzen. Das ist ja die Sache von Schwarz und Weiß, dass uns Gott immer wieder weiß machen möchte. Er möchte es ja. Vielleicht sind wir diejenigen, die das bremsen, weil unser schlechtes Gefühl uns runterbremst. Und das Wichtige ist ja, also so in mancher menschlichen Beziehung, da wird gesagt, ja, ich vergebe dir. Für Menschen fällt es ganz schwer, wirklich zu vergeben. Und es ist ganz wichtig, wenn Gott dir vergibt, dann hat er vergeben. Und wenn er dir in seinem Wort verspricht, dass er dir vergibt, dann wird er dir vergeben. Ich denke, dass wir so menschlich denken und dann denken, dass Gott genauso denkt. Aber Gott denkt nicht so, wie wir das festhalten. Das kennt ihr ja vielleicht auch. Also, ich kenne da so ein älteres Ehepärchen und immer wenn ich die sehe oder da vorbeikomme, die Lieblingsbeschäftigung ist dann, da erzählt der eine vom anderen, was der jetzt wieder in eine Patsche. Also am Freitag habe ich dem einen begegnet, hat er mir stundenlang erzählt, wie seine Frau im Park aus das Auto verschrammt hat. Es war seine größte Freude, mir das zu erzählen, was da jetzt wieder passiert ist. Das ist ganz seltsam. Das ist so, und dann werden auch alte Kamellen hat er erzählt, dass er mir den Locherpass mit dem Fahrrad und hat sie weinen müssen und konnte nicht hochfahren, wo ich gedacht habe, was für eine Befriedigung zieht der Mensch denn daraus, dass er über andere jahrelang, das war vor 20 Jahren, jahrelang, das ist menschlich, von wegen vergeben, vergessen, vorbei, nix. Nur das können wir nicht auf Gott umstülpen. Wenn Gott vergeben hat, dann hat er vergeben. So ist es bei unserem Gott. Ja, Menschen, die führen Buch, glaube ich. Punkte, wie bei Flensburg, die Geschichten. Also, es geht Gott ja nicht darum, dass es uns als Christen nicht gut gehen soll. Gott will, das sagt er in seiner Bibel, Gott will, dass du ein gutes Leben lebst, sagt er. Das will Gott. Aber Gott in seiner Weisheit weiß, dass das mit dem guten Leben nur funktioniert, wenn wir entschieden sind. Deshalb sagen wir auch entschiedene Christen. Das lesen wir in der Offenbarung, wo er sagt, hey, ich spuck dich aus. Du bist lauwarm. Du bist weder kalt noch heiß. Lieber wär's mir, du wärst kalt. Da weiß ich, woran ich bin. Da schlängelst dich irgendwo rum in irgendwelchen Grauzonen. Ich spuck dich aus. So ist unser Gott. In seiner vollkommenen Weisheit weiß er, was der rechte Weg ist. Und wozu er uns auffordert, ist, was ich am Anfang gelesen habe. Dass wir den alten Menschen ablegen. Der darf uns nicht mehr so wichtig sein. Der darf nicht die Herrschaft haben. Dass wir den neuen Menschen anziehen. Und es tut mir leid, der ist schwarz oder weiß. Das ist wie mit dem Schwanger. Jetzt bist du Christ oder bist kein Christ? Und wenn es nicht richtig weiß, bist du kein Christ. Und es ist ernst. Das ist kein lustiges Thema. Das geht um Himmel oder Hölle. Das geht nicht darum, ein bisschen besser oder irgendetwas zu sein. Es geht um alles. Deshalb denke ich, dass die Frage der Nachfolge und wie wir die gehen und dass wir auch Gott richtig verstehen, der kann keine 5 Grad sein lassen. Diese beständige Vergebung ist notwendig und die Geradlinigkeit der Nachfolge ist notwendig, dass wir verlässlich sind. Da denke ich wieder an die Beerdigung mit den Leuten. Dass wir einfach zusammenstehen. Dass man sich auf uns verlassen kann. Weil wir können uns auf Gott verlassen. Hundertprozentig. Vollkommen. Und das ist eine richtige Garantie. Gott ist vollkommen und wir können seinem Wort trauen. Und wenn er sagt, nimm mich an, nimm meinen Plan an, nimm Jesus an, folge diesen Weg, dann schenke ich dir das ewige Leben, dann tut er es auch. Und deshalb sind wir bei diesem Gott, bei diesem Vater gut aufgehoben in dieser Zeit, in dieser Welt und in Ewigkeit. Amen. Und ich bete noch mit uns. Vater, wir danken dir dafür, dass du ein so vollkommener Vater bist in allem, in allen Eigenschaften. Wir danken dir für diese vollkommene Liebe, die uns diesen Heilsplan schenkt, damit wir einen Weg haben, den wir gehen zu dir. Vater, wir danken dir auch dafür, dass du gerecht bist, weil wir wissen, dass du so zuverlässig bist. All deine Verheißungen, all deine Worte, darauf können wir bauen und stehen und wissen, dass sie nicht wanken. Und Vater, du siehst, dass es uns oft schwerfällt, so klar zu sein. Bitte mach du aus uns entschiedene Nachfolger. Hilf du uns, den Weg gerade zu gehen, so gerade wie wir können. Und vergib uns unsere Schuld. Amen.